Ja, ihr Lieben, auch von mir nochmal einen herzlichen guten Morgen. Schön, dass sich die Reihen noch so gefüllt haben. Das freut mich immer sehr, dass wir dann doch noch ganz gut vollzählig zusammenkommen. Ich möchte vor der Predigt noch kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass dieser Sonntag so ein besonderer Tag ist, der herausgehoben ist aus dem Alltag. Und mit dem Sonntag beginnt auch unsere neue Woche. Und die wollen wir natürlich auch mit deinem Wort beginnen, das wir jetzt betrachten wollen. Mach dieses Wort in uns lebendig. Amen. Ja, ich habe zu Anfang meiner Predigt einfach mal so eine Frage mitgebracht. Und die lautet so: Was bist du für ein Typ? Bist du eher so ein Sicherheitstyp? Oder bist du eher so jemand, der risikofreudig ist, der es auch mal drauf ankommen lässt? Wäre mal so die Frage in die Runde und ihr könnt mal so ein bisschen in euch hineinhorchen. Und das kann man ja an vielen Dingen festmachen. Das braucht man gar nicht so spontan zu entscheiden, sondern wir können uns selber so ein bisschen überprüfen. Was ich immer einen ganz guten Indikator finde, ist, wie halte ich es mit Versicherungen? Bin ich so jemand, der versucht, sich gegen alle Eventualitäten des Lebens abzusichern und lieber noch eine Versicherung mehr als eine zu wenig? Bin ich, wenn ich meinen Urlaub plane, zum Beispiel eher so der Rundum-Sorglos-Typ, jemand, der versucht, auch da möglichst alles abzusichern, es muss alles stimmen, die Reise muss geführt sein durch Guides und auch da spielen Versicherungen eine große Rolle? Oder habe ich auch mal Bock, einfach loszufahren und mal gucken, was dann so kommt. Und auch ganz praktisch, viele von uns sind vielleicht mit dem Auto heute Morgen hier angefahren, in die Gemeinde angereist. Wenn ich mein Auto kaufe, ist so Thema Sicherheit, ist das ein Kriterium für mich beim Kaufen? Steht die Priorität ganz oben, was Sicherheitspakete, Ausstattung angeht? Also bitte noch mehr KI ins Auto gepackt, damit das Auto noch mehr mitdenkt und mich noch besser schützen kann. Oder sage ich, ach komm, Hauptsache die Karre fährt und ich komme von A nach B. Was bist du für ein Typ? Bist du der Sicherheitstyp, der sagt, so viel Sicherheit wie geht? Oder sagst du, so wenig wie nötig? Risikotyp. Grundsätzlich gibt es sicher einen Zusammenhang auch mit unserem Wohlstand, in dem wir leben. Und ich glaube, je mehr Wohlstand wir haben, je größer, da scheint so eine Korrelation zu sein, je größer ist auch unser Sicherheitsbedürfnis. Denn natürlich wissen wir, es geht um vieles, was wir auch verlieren können. Und natürlich muss man sich Sicherheit und Absicherung auch leisten können. So viel zum Thema Versicherungen und Autos und Urlaube. Viele von uns wären vielleicht viel sicherer unterwegs gerne, haben aber gar nicht die Kohle dafür. Also, Sicherheit ist das Thema und es ist schon auch ein sehr wichtiges Thema. Und wir wissen, wenn wir jetzt auch in die Welt schauen, dass eine Sicherheitsausrüstung wichtig ist und dass die richtige Sicherheitsausrüstung auch schon mal über Leben oder Tod entscheiden kann. Und das ist nicht nur heute so, sondern das war auch schon in biblischen Zeiten so. Den Predigttext, den ich heute ausgesucht habe, und Kerstin hat ja auch schon darauf hingewiesen heute Morgen in der Anmoderation, und wir haben es auch so ein bisschen in der Liedauswahl gehört, der steht ganz praktisch in diesem Themenkontext der Absicherung. Und hier geht es, um es genauer zu sagen, um eine persönliche Schutzausrüstung. Und ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will, den Text habe ich ausgesucht aus dem Epheserbrief, Epheser 6. Und hier möchte ich die Verse 10 bis 18 lesen. Und ich lese aus der guten Nachricht im heutigen Deutsch. Und dieser Text ist für mich, also ist in meiner Guten Nachricht Bibel sehr unbiblisch überschrieben, sehr martialisch vielleicht auch, die Waffen Gottes. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt diese dunkle Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, werdet ihr wohl gerüstet sein und den Angriffen des Feindes standhalten können. Also seid bereit. Legt die Wahrheit Gottes als Gürtel um. Zieht das Tun des Guten als Panzer an. Tragt als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Haltet das feste Vertrauen als den Schild vor euch, mit dem ihr die Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes das Schwert, das der Geist euch gibt. Vergesst dabei nicht das Gebet. Bittet Gott immer zu mit dem Beistand seines Geistes, bleibt wach und hört nicht auf, für das ganze Volk Gottes zu beten. Hier mache ich einen Punkt. Der Abschnitt geht in meiner Übersetzung noch ein bisschen weiter. Wir hatten gerade in Köln diese Woche die Gamescom. Wer da mit der Bahn unterwegs war, hat das spätestens in Deutz gemerkt, wenn sehr merkwürdig gekleidete Menschen da plötzlich in Scharen in die Messe geströmt sind. Und tatsächlich liest sich dieser Text auch wie eine neu entwickelte Spielegeschichte bei der Gamescom, mit allem, was zu einem packenden Computerspiel dazugehört. Ein Kämpfer mit Top-Waffen ausgerüstet in einer Umwelt voller fieser Monster und tödlicher Gefahren. Natürlich interessiert uns heute Morgen der biblische Kontext und die Frage, wie können wir diesen Text als Christen verstehen. Um das besser deuten zu können, wollen wir natürlich ein bisschen den Text selber anschauen und den Texthintergrund uns betrachten. Und da ist der Autor erstmal eine ganz wichtige Person. Paulus wird hier genannt. Und geschrieben ist es in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und Paulus schreibt hier in diesem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus, das wissen viele von euch vielleicht, liegt an der Westküste der heutigen Türkei, ungefähr 70 Kilometer südlich von Izmir und gegenüber der griechischen Insel Samos. Dann können wir das so ein bisschen lokalisieren. In antiker Zeit war Ephesus eine sehr, sehr bedeutende Stadt, eine sehr wichtige Stadt auch, die komplett durchdrungen war von griechischem Denken, von griechischer Kultur. Und das war nicht nur eine Geisteshaltung, die die Menschen hatten, sondern das konnte man der Stadt auch abspüren und absehen. Es war eine der größten Städte der antiken Welt mit über 200.000 Einwohnern, also eine echte Metropole, da hat es richtig gebrummt. Und es war die Hauptstadt der römischen Provinz Asia, ein politisches und kulturelles Zentrum, was weit, weit über die Stadtgrenzen hinaus gestrahlt hat. Die Stadt wird uns als unermesslich reich geschildert und das spiegelt sich eben auch im Stadtbild in der Architektur. Es gab ein riesengroßes Theater, es gab eine Bibliothek und vor allen Dingen gab es Tempel und Heiligtümer und hier strahlte vor allen Dingen der Tempel der Artemis, der Diana, über alle hinaus und das machte Ephesus auch zu einer Wallfahrtsstadt. Viele Menschen kamen, reisten an in die Stadt, um diesen Tempel zu besuchen. Antike Städte mit römisch-griechischer Kultur und dazu noch so reiche Städte wie Ephesus sind Städte, wo es sehr klare und sehr strenge Hierarchien gegeben hat. Und das können wir auch im Epheserbrief nachlesen, denn unser Text, den ich gerade gelesen habe, ist am Ende des Epheserbriefes gesetzt und ihm geht voraus, die Hausordnung, die christliche Hausordnung des Neuen Testamentes. Und Paulus geht genau in diesen Versen davor auf Hierarchien innerhalb der Familie und innerhalb der sozialen Strukturen ein und sagt sehr deutlich, wer hier wem untergeordnet ist und wer hier das Sagen hat und wer zu gehorchen hat. Und das geht dann quer durch. Da gibt es die Herren, die den Sklaven zu befehlen haben. Da gibt es die Männer, die den Frauen zu sagen haben. Und da gibt es natürlich Eltern, die ihren Kindern was zu sagen haben. Also ganz klare Hierarchien. Und wir können uns vorstellen, dass solche engen, strengen Hierarchien immer auch schon zu Konflikten geführt hat. Paulus rührt da gar nicht an diesen antiken Strukturen. Was aber interessant ist, das ist jetzt nicht Thema der Predigt, ist aber wichtig, dass Paulus hier all diese Strukturen und diese Hierarchien auch schon reflektiert über den Glauben und er plötzlich auch Umkehrverhältnisse darstellt und sagt, okay, ihr habt das Sagen als Herren über eure Sklaven, denkt aber daran, dass ihr und eure Sklaven Gott untergeordnet sind. Also er stellt plötzlich alle Hierarchieverhältnisse in Bezug zu Gott und letztlich unter dem Gebot der Liebe. Und das ist revolutionär für antikes Denken. Nur so viel dazu. Über all diesen Hierarchien, die ich gerade genannt habe, gibt es jemanden, der da drüber steht und der das absolute Sagen hat. Und das ist der römische Kaiser. Und das ist zur Abfassung des Epheserbriefes ein Kaiser, der auch im christlichen Gedächtnis sehr sich niedergeschlagen hat. Es ist nämlich der Kaiser Nero. Das ist der, den Peter Ustinov in der Verfilmung, in der Hollywood-Verfilmung dieses wunderbare Bild gegeben hat, der über dem brennenden Rom steht, seine Leier spielt und geistig und mächtig da Oden an das Feuer singt. Jemand, der dann auch als großer Christenverfolger in die Geschichte eingegangen ist. Und da, wo der römische Kaiser herrscht, da manifestiert sich das auch im ganz normalen Straßenbild. Überall gibt es Herrscherbildnisse, die gottgleich sind geradezu. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, das Militär ist immer präsent. Da, wo der römische Kaiser ist, ist immer die Army auch präsent und die römische Verwaltung. Also, da wo Rom ist, da sind Soldaten. Und da klinke ich nun wieder in unseren Text ein und an das wohl zitierte die Waffen Gottes. Und ich habe uns mal ein paar Bilder mitgebracht, die nochmal so ein bisschen in Bezug gesetzt werden zu den Versen, die ich vorgelesen habe. Wir deklinieren sozusagen, illustriert jetzt nochmal den Text durch. Und zu den Bildern wäre zu sagen, das, was ich euch jetzt zeige, sind Ausrüstungsgegenstände eines Fürsten, der nicht zu Paulus Zeiten gelebt hat, sondern etwas später, nämlich im frühen Mittelalter, im 6. Jahrhundert, hier in unserer Region. Und das, was ihr seht, ist rekonstruiert aus den echten archäologischen Funden. Das ist also nichts Fantasy-mäßiges, kein Gamescom, sondern echte, wirkliche Wissenschaft. Und wir gehen nochmal die Verse durch und wir fangen an, Epheser 6, Vers 14. Seid also standhaft, gürtet euch mit der Wahrheit. Da haben wir hier ein Gürtel, auf das Schwert kommen wir später noch zu sprechen und ich bitte um das nächste Bild. Epheser 6, 14. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit an. Wir haben hier einen Panzer, den wir auch in meinem beruflichen Unfall rekonstruieren konnten und der jetzt gerade in Bonn ausgestellt ist, in einer Ausstellung, die noch im Oktober läuft. Und so ein Panzer, kann ich mal ein bisschen sagen, ich höre dann auch wieder auf damit, wiegt ungefähr 16 Kilo. Also da hat man richtig was auf den Schultern und war sündhaft teuer in der damaligen Zeit. Also stellt euch einen Privatjet vor, dann seid ihr ungefähr bei den Kosten, was so ein Panzer gekostet hat. Nächste Folie bitte. Epheser 6,15. Und als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Die Schuhe sind jetzt hier nicht so bedeutend, die haben wir auch nicht überliefert, aber natürlich waren Schuhe wichtig. In der Zeit haben die meisten Menschen nämlich gar keine Schuhe gehabt. In römischer Zeit aber trugen Soldaten spezielle Sandalen, sogenannte Caligae, und es gab sogar einen römischen Kaiser, der war danach benannt worden, Caligus, der das Stiefelchen sozusagen, das war sein Spitzname, weil der eben schon militärisch groß geworden ist. Nächstes Bild. Epheser 6, Vers 16. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle, ich muss mal ganz kurz gucken, ihr könnt das besser lesen, feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Typische Schilder aus dem frühen Mittelalter, in den Römern sahen die ganz bisschen anders aus, aber ganz wichtig, ohne Schild kein Schutz. Und tatsächlich sind das Riesentrumpen, die können teilweise bis zu 1,50 Meter Durchmesser haben, auch recht schwer, aber schützen eben auch entsprechend. Und zum Schluss, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das, jetzt muss ich wieder rübergehen, das ist das Wort Gottes, genau. Da haben wir nochmal das Schwert und den Helm. Helme waren was ganz Besonderes in der Zeit. Bei den Römern gehörten Helme zur normalen Standardausrüstung, aber in der Zeit haben das wirklich nur sehr, sehr besondere Menschen getragen. Das waren meistens Fürsten, Anführer und so weiter. Und solche Helme kamen dann aus der heutigen Türkei, also aus dem heutigen Istanbul, damals noch Konstantinopel. Da spielte dann im Frühmittelalter die Musik. Und oft waren diese Helme auch ausgestattet mit Sinnsprüchen oder auch schon mit Heiligenbildnissen. Das heißt, hier ging es nicht nur um den Schutz ganz technisch, sondern es ging dabei auch um einen übergeordneten, einen geistlichen Schutz. So haben sich damals die Krieger auch schon als Christen verstanden. Und das Schwert haben wir rechts noch genau, zu der Zeit Spitzenprodukte der Schmiedetechnik. Wahnsinnig toll gearbeitet. Und das Letzte dann noch, da haben wir sozusagen, letzte Folie dann noch bitte, haben wir nochmal die volle Rüstung dieses Kriegers. Epheser 6, 13. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr an dem Tag des Unheils standhaft alles vollbringen und den Kampf bestehen. Jetzt muss ich wirklich gucken. Und im Kampf bestehen können. Also da haben wir nochmal die Vollrüstung mit all diesen Ausstattungsgegenständen. Das heißt, das war Militärausstattung, gehobenster Stil in einer Zeit, als die Menschen hier sich schon als Christen verstanden haben und die damals diesen biblischen Befund, den wir gerade betrachten, sehr direkt auch umgesetzt haben in ihr Leben und das auch genauso verstanden haben. Danke. Kleiner Exkurs in die Archäologie. Paulus meint aber gar nicht diese direkte Bedeutung, so wie wir das gerade auch im Bild gesehen haben, sondern Paulus wendet seinen Blick von den äußeren Konflikten und Konfrontationen, wie Krieg zum Beispiel, nach innen. Und das ist das Wesentliche. Er sieht hier die inneren Konflikte, die uns tagtäglich herausfordern. Es geht ihm um unsere innere und unsere geistliche Haltung. Und da fängt er schon an, im Text selber all diese äußeren Merkmale zu übersetzen auf eine geistliche Ebene und findet Entsprechungen. Der Gürtel ist die Wahrheit. Der Panzer, der Körperpanzer, ist die Gerechtigkeit. Die Schuhe stehen für die Verkündigung der guten Nachricht. Das Schild für den Glauben und für das Vertrauen auf Gott, der Helm für die Heilsgewissheit und das Schwert letztlich für das Wort Gottes, für die Bibel. Kleiner Exkurs nochmal, gerade das Schwert hat für unseren Autoren, für Paulus, eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Als der große Denker im Christentum, viele sagen, Paulus habe das Christentum erfunden, hat er immer wieder aus der Schrift argumentiert, gestritten und auch um die Wahrheit gekämpft mit der Schrift. Er hat die Schrift wirklich wie ein Schwert geführt. Und gleichzeitig ist er dem Schwert, so sagt es die Legende, als Märtyrer zum Opfer gefallen. Wenn man mal guckt so ein bisschen, ihr kennt diese Welt der Heiligen auch so sehr in der katholischen Kirche verortet. Und Heilige haben in Abbildungen, in Kunstwerken immer Attribute. Das heißt, da gibt es immer einen Verweis zu ihrem Martyrium, wie sind die Leute gestorben. Und für Paulus steht immer das Schwert. Das erklärt nochmal diese Doppelbedeutung, die das Schwert in Paulus' persönlichem Leben gehabt hat. Ich sagte eben, dem Paulus geht es hier nicht um Krieg, es geht hier nicht um Rüstung, sondern es geht letztlich um eine innere Konfrontation. Und damit verbunden geht es ihm, und das denke ich ist für uns auch heute Morgen der ganz wichtige Punkt, es geht um eine innere Haltung, die ich brauche, um in dieser Welt zu bestehen. Und deswegen zielt dieser Text letztlich auf deine und auf meine Integrität. Was heißt Integrität? Integrität meint die Übereinstimmung des persönlichen Wertesystems und Ideale mit dem eigenen Reden und Handeln. Ein integrer Mensch lebt und handelt in dem Bewusstsein, dass sich seine persönlichen Überzeugungen, Maßstäbe und Wertvorstellungen in seinem Verhalten ausdrücken. Persönliche Integrität ist die Treue zu sich selbst. Darum geht es letztlich in diesem Text. Wir kennen das Neue Testament gut und wir wissen, dass ganz oft über den Glauben reflektiert wird und Jesus benutzt schon Bilder auch für den Glauben, wo er den Glauben als einen Schatz bezeichnet. Ihr kennt die schönen Gleichnisse vom Schatz im Acker und so weiter, die muss ich gar nicht zitieren. Der Glaube ist ein kostbares Ding, ein kostbarer Schatz. Und natürlich sollte man darauf erpicht sein, kostbare Dinge nicht zu verlieren. Wie könnte man denn den Glauben verlieren? Wie könnte man so einen kostbaren Schatz verlieren? Und Paulus bietet hier im Epheserbrief eine Antwort. Er spricht vom Teufel, vom Satan. Die Bibel benutzt andere Begriffe dafür. Sie spricht vom Durcheinanderbringer, vom Ankläger, von der Person, die unseren Geist immer wieder hinterfragt, auf die Probe stellt, zermürbt und uns fertig machen will. Und tatsächlich kann Glaube verloren gehen durch schlechte Erfahrungen, vielleicht auch mit Christen, durch schlimme persönliche Schicksalsschläge, aber auch durch äußere Einflüsse, durch mangelnde Kommunikation mit Gott oder schlicht und ergreifend Gleichgültigkeit und Faulheit. Das Leben führt uns fortwährend in Konflikte und wir müssen lernen, uns zu schützen, so wie es im Bild einer geistlichen Schutzausrüstung dargestellt wird. Auf dieser Basis des Selbstschutzes sind wir immer wieder aufgefordert, unseren persönlichen Wertekompass immer wieder neu auszurichten und damit unsere persönliche Integrität immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu erneuern. Ich gehe nochmal auf diese Rüstung, Waffenrüstung Gottes zurück. Die Wahrheit im Bild der Gürtel, die Wahrheit hält alles zusammen und trägt gleichzeitig alle meine Tools bei mir, die ich zur Lebensbewältigung benötige. Die Gerechtigkeit, der Panzer, schützt den Körper und damit auch meine materielle Existenz. Unterwegs im Leben dürfen wir von der guten Nachricht, das waren die Schuhe, erzählen. Als Mensch bin ich nicht verlassen, sondern von Gott geliebt. Deshalb darf ich mich vertrauensvoll in dieser Welt bewegen. Das Vertrauen auf Gott, im Bild das Schild. Und im Vertrauen auf Gott darf ich meinen Ängsten, Das Vertrauen auf Gott, im Bild das Schild, darf ich meinen Ängsten, meinem inneren Chaos und meiner Frustration entgegenhalten. Und die innere Gewissheit im Bild der Helm gibt mir die Gewissheit, wirklich und untrennbar von Gott geliebt zu sein, bindet mich an ihn und schützt mich davor, kopflos irgendwelchen verführerischen Ideen nachzujagen. Gottes Wort, das Schwert, in der Bibel schenkt Orientierung und Klarheit. In der Auseinandersetzung mit den biblischen Texten schärfe ich meinen Verstand und finde die argumentative Basis für meine Grundüberzeugungen. Und schließlich, das gehört jetzt nicht mehr zu den Waffen Gottes, aber zu einem sehr, sehr wichtigen Teil meiner christlichen Existenz, wie Paulus das auch sagt, im Gebet können wir direkt mit Gott kommunizieren, ihm unsere Nöte bringen und um Rat bitten. Neben all diesen Bildern für geistliche Positionen muss auf jeden Fall noch auf einen weiteren Aspekt hingewiesen werden, der bei einer guten Ausrüstung nicht fehlen darf. Und das ist die Ernährung. Gerade im Sportbereich wissen wir das, wie wichtig die richtige Ernährung ist. Das Abendmahl. Das Abendmahl als Möglichkeit eines regelmäßigen Briefings. Hier kann ich in der Gottesbegegnung meinen inneren Kompass neu justieren, meine Position überdenken und ordnen, Altes und Verkehrtes loslassen, neu starten. Und auch an diesem Sonntag haben wir die Chance, das zu tun. Ich komme zum Schluss. Es geht hier also um den ganzen Menschen, um den äußeren und vor allen Dingen um den inneren Menschen. Und uns ist klar, und das macht Paulus hier auch ganz, ganz deutlich, wir müssen auf uns achten und hier vor allem lernen, unser Innerstes, unsere Seele zu schützen. Im Bild der geistlichen Waffenrüstung vermittelt uns Paulus die wesentlichen Positionen dazu. Als großer Schützer unserer Seele tritt dann Gott auch auf und wird auch im Alten Testament immer wieder erwähnt. Und ich möchte hier aus Psalm 121 die Verse 7 und 8 in der Übersetzung nach Martin Luther lesen. Überschrieben ist dieser Psalm mit Gott, der treue Menschenhüter. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Und das kennen wir auch als Segensformel. Weil wir Gott an unserer Seite wissen, dürfen wir mutig und vertrauensvoll durch diese Welt gehen. Amen.